19.05.24, Israel im Krieg, Tag 226. Wird es in diesem Krieg auch einen Tag 326 geben? Und eventuell 526? Wer weiß, es ist einfach unfassbar, die Tage vergehen und wir leben in einer Realität, in einer Art neuen Realität seit dem 7. Oktober. Und der Albtraum, der Spuk, der Krieg, die Tragödie, das Leid und natürlich auch die Geiselsituationen nehmen leider kein Ende. Und ihr habt natürlich alle davon mitbekommen, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 4 Leichen befreit wurden, 4 israelische Leichen im Gazastreifen befreit wurden. Shani Luk, natürlich unter den 4, die Deutsch-Israelin, das junge Mädchen, Yitzhak Gelernter, Amit Buskila, und Ron Binyamin. 4 Leichen, die aus dem Gazastreifen befreit wurden in einer Nacht- und Nebelaktion. Und das natürlich, weil durch sehr viele Verhöre von Terroristen, die in den letzten Monaten festgenommen wurden, man konkrete Informationen herausbekommen hat, wo sich der Aufenthaltsort dieser Leichen im Gazastreifen befindet. Soweit ich weiß, in der Stadt Rafah. Und das sind 4 Leichen, die bekannt gegeben wurden und es ist gut möglich, dass in den nächsten Tagen auch weitere Leichen bekannt gegeben werden, die eventuell auch schon oder in den nächsten Tagen aus dem Gazastreifen befreit werden. Ihr seht, jeder Tag, der vergeht, bringt Neuigkeiten. Leider seit 7,5 Monaten in erster Linie negative Neuigkeiten. Somit sind wir jetzt gerade bei 128 Geiseln. 128 Geiseln, die sich im Gazastreifen befinden. Davon, das wissen wir mittlerweile, knapp 40, die definitiv nicht mehr am Leben sind. Gestern Abend gab es eine große Kundgebung in Tel Aviv, so wie sehr oft in den letzten Monaten, wo Familienmitglieder der Geiseln gefordert haben und nach wie vor fordern, dass Israel unbedingt diesen Krieg stoppen sollte, um einen Deal einzugehen. Krieg stoppen, um einen Deal zu ermöglichen. Das ist die Reihenfolge, wie sie uns auch oft aus dem Westen, von Freunden aus Amerika, aus Deutschland, aus anderen Gegenden natürlich erklärt wird, dass das die Reihenfolge ist. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das die richtige Reihenfolge ist, sondern die richtige Reihenfolge, wie wir es bis jetzt nach wie vor wahrnehmen, ist nur militärischer Druck, nur die Hamas an die Wand spielen. Das ist der einzige Weg, um sie zu Zugeständnissen zu zwingen. Es hat in den letzten 7,5 Monaten nicht wirklich geklappt, bis auf Ende November natürlich die eine Woche, wo wir über 100 Geiseln frei bekommen haben. Und jetzt natürlich seit mehreren Monaten leider nur in 2 Befreiungsaktionen Geiseln befreien konnten und auch teilweise Leichen natürlich aus dem Gazastreifen rausgeholt haben. Aber im Prinzip eigentlich seit 7,5 Monaten keinen wirklichen Durchschlag, keinen wirklichen Erfolg. Und das natürlich die Familienmitglieder der Geiseln ein Stück weit zu Recht in den Wahnsinn treibt, weil jeder Tag, der vergeht und ihre Liebsten nicht bei ihnen sind, ist ein absoluter Horrorfilm. Das kann ich gut nachvollziehen, doch ich glaube einfach nicht daran. Und da will ich ehrlich sein, ich glaube nicht daran, dass wenn wir diesen Krieg stoppen, wenn wir alle Truppen zurückziehen, wenn wir uns dazu bereit erklären, dass wir die Hamas nicht mehr angreifen, im Gazastreifen nicht mehr operieren, dass das im Endeffekt in Zukunft Positives bewirken wird. Selbst wenn wir in dieser Situation einige Dutzend eventuell Geiseln frei bekommen sollten, was natürlich auch mit einem großen Fragezeichen markiert ist, mit Blick in die Zukunft, und das ist die bittere Realität, deswegen stecken wir ja alle fest in einer krassen Dilemmasituation, mit Blick in die Zukunft, wenn die Hamas-Terrormiliz am Leben bleibt im Gazastreifen und dort auch nach diesem Krieg den Hammer in der Hand halten wird, dann war all das Leid, all die Tragödie, all das Menschenleben, all die Soldaten, all die israelischen Zivilisten, die in den letzten Monaten getötet, ermordet, verletzt, evakuiert wurden, all das war fast umsonst. Und während natürlich die Menschen in Tel Aviv sich zusammengefunden haben, in erster Linie die Familienmitglieder der Geiseln und fordern, hat auch Benny Gantz, ihr kennt alle Benny Gantz, den ehemaligen Generalstabschef, mittlerweile Politiker seit mehreren Jahren und eventueller Nachfolger von Benjamin Netanyahu. Also es sind ja zwei Bennys, wenn ihr so wollt. Der eine Bibi, der andere Benny. Und er hat gestern eine Ansprache im israelischen Fernsehen gehalten, gestern Abend, und hat eine Deadline durchgegeben. Und die Deadline hat er auf den 8.6., also in ungefähr 3 Wochen, gelegt. Und er erwartet einen Exit-Plan für Gaza. Das heißt, er will, dass die Regierung, und das zu Recht, eigentlich schon viel zu spät mittlerweile, es hätte vor 4 Monaten schon einen Exit-Plan geben müssen, wohin führt die Reise gegen Ende dieses Krieges, beziehungsweise insbesondere am Tag nach diesem Krieg. Für den Tag danach erwartet er, dass man konkrete strategische Pläne hat, die auch durchgesetzt werden. Und natürlich wäre in erster Linie aus seiner Sicht, und das würde ich so unterstreichen, wäre es natürlich wünschenswert, wenn am Tag nach diesem Krieg im Gazastreifen die USA, pragmatische arabische Staaten und auch eine pragmatische palästinensische Führung, ich weiß jetzt nicht, ob Mahmoud Abbas das richtige Wort ist dafür, der Diktator in Ramallah, der keinen Rückhalt hat, der nicht gewählt wurde, der Holocaust-Leugner ist. Also ich tue mir damit schwer, ihn irgendwie mit in dieser Gruppe von Day-After-Gruppen, Staaten und Organisationen zu nehmen. Aber es führt wahrscheinlich kein Weg daran vorbei. Und im Endeffekt ist es wichtig, dass dort Ruhe einkehren wird, die Menschen wieder ihren normalen Alltag starten können und einen normalen Alltag bitte ohne Hass, ohne Antisemitismus und ohne sich vorzubereiten auf den nächsten 7. Oktober. Während wir hier in Israel mit Benny Gantz beschäftigt sind und mit den Familien der Geiseln, ist Südafrika im Auftrag der Hamas-Terrororganisation natürlich weiter ganz stark beschäftigt, uns Israel hier am Internationalen Gerichtshof in Den Haag anzuklagen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der seit mehreren Monaten geführt wird und wahrscheinlich auch noch mehrere Monate geführt werden wird. Das nehme ich jetzt einfach mal an, ohne dass ich groß juristisch mich auskenne. Aber hier hat natürlich Israel schon mehrmals betont, dass vor diesem Prozessbeginn die südafrikanische Delegation eine Hamas-Delegation getroffen hat in Südafrika und natürlich in dem Sinne als Vertreter der Hamas dort agiert und operiert am Internationalen Gerichtshof. Das ist kein Geheimnis. Das sollte auch niemand hier überraschen, die meinen Podcast hier folgen. Und ich habe das auch schon damals, als es losging mit Südafrika, schon mehrmals erwähnt. Ist eine bittere Realität, mit der wir hoffentlich zurechtkommen werden. Das Traurige ist, dass jetzt auch unser Nachbarstaat, unser Friedenspartner, unser Kooperationspartner vis-à-vis dem Gazastreifen, sprich Ägypten, dass Ägypten sich der südafrikanischen Anklage angeschlossen hat. Und das ist natürlich bitter. Und das kommt, weil sie ein großes Problem mit dem Vorgehen Israels in Sachen Rafah haben. Dazu komme ich gleich zu sprechen. Also gibt es diplomatische Anspannungen und das nicht seit gestern, sondern eigentlich schon seit Monaten. Aber es hat sich verschärft in den letzten Wochen, diplomatische Anspannungen zwischen Ägypten und Israel. Diese diplomatischen Anspannungen werden ganz sicherlich nicht den Frieden zwischen Israel und Ägypten irgendwie auf die Probe stellen. Doch diplomatische Anspannungen, gerade mit einem Nachbarstaat, mit dem man gemeinsam Grenze zu Gaza teilt und eigentlich weiß, mit wem man es zu tun hat, weil die größte Opposition in Ägypten ist auch die Muslimbrüderschaft und die Muslimbrüderschaft ist ja auch Hamas und Erdogan in der Türkei und Katar mit Al Jazeera. Das alles gehört zusammen und es ist natürlich bitter, dass hier Ägypten sich entscheidet, international Südafrika unter die Arme zu greifen. Also es ist ein falsches Vorgehen und das insbesondere, nachdem Ägypten in den letzten Monaten die Grenze für Flüchtlinge aus dem Gazastreifen, für Frauen und Kinder nicht geöffnet hat, sondern im Gegenteil dort die Mauer und den Zaun verstärkt hat, wenn ihr so wollt. Bis vor wenigen Monaten wusste kaum jemand auf dieser Welt, dass es eine Stadt namens Rafah überhaupt gibt. Ihr habt mitbekommen, dass auch die deutsche Außenministerin sehr besorgt ist, was in Rafah so passiert. Ich gehe davon aus, dass auch Frau Außenministerin Baerbock bis vor wenigen Monaten nicht wusste, dass es eine Stadt namens Rafah gibt. Und im Endeffekt muss man sagen, ist die Stadt Rafah genauso wie die Stadt Gaza City oder die Stadt Khan Yunis, das alles ist ja Copy-Paste, genau dasselbe. Alles Terrorhochburgen der Hamas und des islamischen Dschihad. In dem Sinne gibt es absolut keinen Unterschied zwischen Gaza City und Khan Yunis und Rafah. Und deshalb sollte man eigentlich, wenn man uns positiv gestimmt ist, sage ich jetzt mal, sollte man verstehen, warum man Rafah nicht auslassen kann, nicht auslassen sollte. Weil dort, genauso wie an den anderen Orten im Gazastreifen, die Hamas und der islamische Dschihad ihre Terrorzellen, ihre Terrorinfrastruktur, ihre Terrorbataillone haben. Und wenn man sie nicht bekämpft, nicht eliminiert, nicht zerstört, dann hat man in diesem Krieg nichts geschafft. Mittlerweile sind somit 4 israelische Armeebrigaden im Einsatz in Rafah, allein in Rafah. Und da die letzte Brigade, die hinzugekommen ist, ist die Negev-Brigade, die dort insbesondere natürlich im Ostteil von Rafah im Kampf mit Terroristen versucht, soweit es geht, die Terrorinfrastruktur und Terroristen zu eliminieren. Allein in den letzten Tagen um die 150 Terroristen, die eliminiert wurden. Das alleine im südlichen Teil vom Gazastreifen. Zwischen 800.000 und 1 Million Menschen sollen in den letzten Tagen somit auch den Warnungen des israelischen Militärs gefolgt sein und haben sich aus dem Raum Rafah wegbewegt. Das habe ich in diesem Podcast auch schon ungefähr 40 Millionen Mal erwähnt. Es gibt einen Ort im Gazastreifen, das ist kein kleiner Ort, der wurde auch noch erweitert. Der Ort heißt Al-Muazi, schreibt man Al-Mawazi, für diejenigen von euch, die neu diesen Podcast hören. Befindet sich westlich von Khan Yunis in der Nähe vom Meer, vom Mittelmeer. Und dort gibt es eine große humanitäre Zone, wenn ihr so wollt, wo es internationale Helfer gibt, Matratzen, Zelte, Nahrung, Wasser, Medizin und man diese Zeit überleben kann. Und das ist das Wichtigste, weil wir befinden uns mitten in einem Krieg, den nicht Israel wollte, sondern der am 7. Oktober mit dem Massaker und dem Überfall der Hamas begann. Sie haben die Waffenruhe, gebrochen und sie sind nach wie vor nicht bereit, die Geiseln freizulassen und sich zu ergeben. Dutzende Tunnel wurden in diesen Tagen alleine auch aus dem Gazastreifen, aus dem Raum Rafah nach Ägypten entdeckt. Also die Zahl, die im Gespräch ist, ist 50. Das sind ungefähr 50 Tunnel, die bis jetzt entdeckt wurden, die aus dem Gazastreifen nach Ägypten reinführen. Und das, obwohl es oberirdisch riesige Zäune mit riesigen Sperren und da nicht mal eine Mücke irgendwie durchkommen kann, befinden sich 50 Tunnel, die natürlich von den Terroristen der Hamas, des islamischen Dschihad, genutzt werden. Und das natürlich im Einklang mit den ägyptischen Behörden, ägyptischen Sicherheitsbeamten, ägyptischem Militär, ägyptischer Polizei und ägyptischen beduinischen Clans, die alle ihr Geld verdienen an den Terror-Import-Export, wenn ihr so wollt, Sinai-Halbinsel, Gazastreifen. Das alles keine Neuigkeit. Jeder, der natürlich die Situation hier beobachtet, das ist seit vielen Jahren, der weiß, dass das die Situation ist. Und wenn man wirklich die Hamas, wenn man ihr die Lebensader schneiden will und sie trennen will und die Hamas davon abhalten will, dass sie Nachschub bekommt, Waffennachschub oder Terroristen oder eventuell Geiseln aus dem Gazastreifen rausschmuggelt nach Ägypten und von Ägypten eventuell woanders hin, dann muss man diesen Raum, Gaza-Ägypten-Grenze, muss man besetzen, bewachen, muss man die Tunnel zerstören dort natürlich. Das alles, da führt kein Weg dran vorbei. Doch es ist im Endeffekt auch Es spielt sehr vielen in die Tasche, wenn ihr so wollt, in Ägypten, dass es dort Tunnel gibt. Sehr viele Clan-Mitglieder, sehr viele Behörden bereichern sich daran. Es ist gut möglich, dass die Ägypter deshalb sich auch der Anklage Südafrikas angeschlossen haben am Internationalen Gerichtshof. Also da führen Dinge zueinander. Wenn man genau hinschaut, kommt sehr viel Dreck zum Vorschein. Und das ist sehr, sehr bitter. Im Endeffekt ist Rafah ein hochsensibles Ziel. Es ist ein strategisches Ziel. Es ist die Lebensader für den Terrornachschub. Und hier muss man natürlich dagegen vorgehen. Führt da ein Weg dran vorbei? Wisst ihr, wenn die Geiseln rausgelassen worden wären oder jetzt rausgelassen werden würden, dann ließe sich eventuell, könnte man drüber diskutieren. Könnte sein, dass man es irgendwie anders machen würde oder gar nicht machen würde. Kann alles gut sein, aber solange die Geiseln nicht freigelassen werden, und jetzt kann man immer die Schuld auf die israelische Seite schieben, auf die israelische Regierung, auf das israelische Militär, aber im Endeffekt haben wir es mit einer Terrororganisation, einer Terrorführung im Gazastreifen zu tun, einer international anerkannten Terrororganisation, einer radikal islamofaschistischen Terrorbewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Juden zu ermorden. Am 7. Oktober haben sie es unter Beweis gestellt, und diese Geiseln wollen sie nicht freilassen, weil sie natürlich ihre Lebensversicherung bzw. ihre Überlebensversicherung sind. Und in diesem Krampf, in diesem Kampf wie Krampf, den wir seit Tagen natürlich in Rafah auch fortführen, wurden wieder leider zwei Soldaten getötet, Nachman und Noam, zwei 20-Jährige der Givati-Infanterieeinheit, die dort im Einsatz waren, sind in einen Sprengsatz in einem Tunnel getreten. Es explodiert, mehrere weitere Soldaten wurden schwer verletzt. Auch das leider eine Realität, die uns jeden Tag hier in Israel berührt und beschäftigt. Jeden Tag werden unsere jungen Soldaten und teilweise Soldatinnen zu Grabe getragen, um Geiseln zu befreien, um die Hamas zu bekämpfen und zu bezwingen und um uns hier in Israel, unsere Existenz, unsere nächste Generation, die Zukunft zu gewährleisten. Wir befinden uns in einem täglichen mindestens 3-Fronten-Krieg. Und das sollte jedem, der mir natürlich hier folgt, mittlerweile eindeutig klar sein. Mindestens 3 Fronten. Gaza, natürlich sind wir nach wie vor auch in Jabalia im Norden des Gazastreifens, im zentralen Gazastreifen und in Rafah im Süden im Einsatz. Das sind mehrere mittlerweile Brigaden, die dort im Kampf sind, mehrere Divisionen auch, die dort vor Ort, 98 und 99, die dort im Einsatz sind, 162, das sind die Divisionen, die dort im Einsatz sind, in den verschiedenen Bereichen im Gazastreifen. Und solange kein Geiseldeal in Sicht ist, wird sich daran höchstwahrscheinlich nichts ändern. Während natürlich die israelischen Soldaten dort im Einsatz sind, wird auch sehr viel Hilfe in den Gazastreifen reingelassen. Also entgegen der Behauptung, es gäbe nicht genug Hilfsgüter, muss ich sagen, es passiert tatsächlich sehr viel. Noch einmal, es ist nicht optimal. Menschen, die nichts mit dem Hamas-Terror zu tun haben, müssen einem leid tun, und es gibt es definitiv auch Menschen, die das alles nicht wollen. Doch wir befinden uns im Krieg, wie gesagt, das habe ich schon 1000 Mal erwähnt, Krieg, den wir nicht wollten. Und die Menschen auf israelischer und auf der Seite des Gazastreifens bezahlen einen persönlichen Preis für die Entscheidungen der eigenen palästinensischen Führung. Hilfsgüter der letzten Tage gehen natürlich über den Erez-Grenzübergang im Norden und Kerem Shalom im Süden rein. Also alleine in den letzten Tagen, in der letzten Woche, sind über 1000 Lastwagen in den Gazastreifen reingelassen worden. Natürlich nach Security-Check. Und jetzt kommt natürlich noch der temporäre Hafen am Gaza-Strand, kommt hinzu. In Zusammenarbeit mit den Amerikanern, mit dem Central Command, CENTCOM des amerikanischen Militärs, wo in den letzten Tagen auch hunderte Paletten mit allem Möglichen, was natürlich an Bedarf besteht, in den Gazastreifen reingelassen wurden. Also hier nach wie vor die zwei, sage ich jetzt mal, parallelen Spuren. Die eine Spur vis-à-vis den Terroristen und die zweite Spur vis-à-vis den Zivilisten. Beide auf Hochkonjunktur. Auch in der Westbank im Westjordanland gibt es nach wie vor Kämpfe, gibt es Einsätze, Antiterror-Einsätze. Jetzt wieder in der Stadt Jenin, auch eine Terrorhochburg im Jenin-Lager, wurde einer der Terroristen, der sehr viel Blut an seinen Händen hatte und natürlich weiterhin gerne gehabt hätte, war verantwortlich für mehrere Terroranschläge, wurde eliminiert. Terrorist mit dem Namen Islam Khaymaise. Islam Khaymaise wurde eliminiert in Jenin. Einer der hochrangigen Terroristen in der Stadt Jenin, also auch dort nach wie vor Antiterrorkampf, von dem man weniger hört, weil wenn es ums Westjordanland geht, wenn es um die Westbank geht, wenn es um Judäa und Samaria geht, liegt der Fokus in erster Linie auf böse Juden, auf Siedler, auf illegale Siedler, auf alle möglichen Wörter, wo gerne der Fokus auf die Juden gelegt wird. Da will ich nicht sagen, dass jeder Jude sich dort perfekt benimmt, natürlich nicht. Es ist ja auch eine Art Kriegszone. Doch aus unserer Sicht natürlich ist das große Problem, sind natürlich die Terrororganisationen, die dort natürlich versuchen, Terroranschläge im gesamten Gebiet des Westjordanlandes, aber auch in Israel durchzuführen. Im Libanon auch, wie gesagt, nach wie vor Beschuss, und zwar stärkerer Beschuss, auch immer wieder Raketen, die rüberkommen, auch immer wieder Kamikaze-Drohnen, die auf Israel abgefeuert werden. Und da hat Israel natürlich nicht nur die Hisbollah im Blick, sondern auch andere Organisationen, die wir in den letzten Monaten angegriffen haben. Unter anderem wieder ein Angriff auf einen hochrangigen Kommandeur der palästinensischen Jama'a Islamia Terrororganisation im Libanon. Also unter der Hisbollah gibt es auch palästinensische Akteure. Und eine der Organisationen, die dort natürlich von sich Namen gemacht hat in den letzten Monaten, weil sie mit der Hamas zusammenarbeitet, natürlich ist die Jama'a Islamia. Und der hochrangige Terrorist der Jama'a Islamia hieß Shurabil Ali al-Sayed, der eliminiert wurde. Also ihr seht, das israelische Militär weiß Bescheid, hat genaue Beobachtungen, kennt die Terroristen beim Namen und wartet in der Regel darauf, dass man eine Möglichkeit hat, sie außer Gefecht zu setzen. Blick in die Region ist auch besorgniserregend, muss ich euch sagen. Tut mir leid, dass ich schlechte Stimmung mache, aber im Endeffekt ist es, wie es ist, und wir wollen der Realität ins Auge schauen. Finden Gespräche statt zwischen den USA und dem Iran, dem Mullah-Regime, indirekte Gespräche im Oman. Oman neben Jemen hat sich natürlich in den letzten Jahren immer wieder als Art Broker in der Region irgendwie zur Verfügung gestellt, und es laufen indirekte Gespräche, in denen die USA versuchen, mit dem Iran irgendwie eine Art Deeskalation herbeizuführen, beziehungsweise, dass es keine weiteren Eskalationen gibt. Also, weiß nicht genau, was ich davon halten soll unter uns, weil im Endeffekt das iranische Mullah-Regime natürlich hinter sehr vielem steckt, was hier aufgebaut wurde. All die ganzen Terrororganisationen, all das ganze Vorgehen um uns herum, diese verschiedenen Terrormilizen, sei es aus dem Jemen oder aus dem Libanon, Syrien, dem Irak natürlich, Gaza, das alles hat mit dem Iran zu tun. Und wenn die USA mit dem Iran sprechen, dem Mullah-Regime im Iran, das auch die eigene Bevölkerung knechtet, misshandelt und missbraucht, im Endeffekt muss man wissen, dass man es mit dem Teufel zu tun hat. Das Mullah-Regime ist der Teufel. Kann man dem Teufel vertrauen? Kann man mit dem Teufel irgendwelche indirekten Gespräche zu einer Beilegung irgendeines Konfliktes oder zu irgendeiner Deeskalation beitragen? Auch hier bin ich leider, ja, muss ich sagen, skeptisch. Es ist die Wahrheit, das sehe ich so. Andererseits natürlich frage ich mich auch, wenn man keine Gespräche führt, nicht einmal indirekte, es nicht einmal versucht, ob es unserer Situation hier und allgemein der Situation der Region und der Welt einen Dienst erweisen würde. Auch der syrische Diktator Assad im Gespräch gewesen jetzt mit Bin Salman, dem Führer Saudi-Arabiens. Auch das natürlich, kann man sagen, keine positiven Annäherungen zwischen Saudi-Arabien und im Endeffekt Assad, der syrische Diktator, der natürlich auch zwischen Hisbollah im Libanon und dem iranischen Mullah-Regime als Art Brücke funktioniert und als Art Durchgangsort auch auf syrischem Boden an der Grenze zu Israel natürlich auch seit Jahren versuchen die Iraner und die Hisbollah dort eine Art neue Front vis-à-vis Israel auf die Beine zu stellen. Das alles natürlich unter dem Auge von Assad. Und wenn Assad sich Bin Salman in Saudi-Arabien nähert, falls dies der Fall sein sollte, dann sind das keine guten Neuigkeiten für den Westen, für Israel, weil natürlich die Hoffnung ist, dass das pragmatische arabische Lager, angeführt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, auch Marokko, Ägypten, wenn ihr so wollt, dass da eines Tages auch Saudi-Arabien hinzutritt, und zwar Full Power und hoffentlich, wenn sich die Winde ein Stück weit legen, alle Geiseln befreit wurden und wir wieder in einer Art ruhigeren Situation, weil Frieden kann man es ja hier nie nennen im Nahen Osten, leider, dass dann Saudi-Arabien sich dem Friedenscamp mit Israel anschließt. Ja, und nochmal zurück nach Deutschland. Ihr wisst, Richtung Deutschland passiert ja auch sehr viel, unabhängig von den ganzen komischen Demonstrationen da auf der Straße in Deutschland, wo natürlich es auch sehr starke, ja, man kann fast schon sagen, Löwinnen gibt, ja, die sich diesem ganzen Hass entgegenstellen, wie die FDP-Politikerin Caroline Preißler, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die sich in die Menschenmenge, in diese Hass, in dieses wirklich, also hat sich da mitten reingestellt mit einem Plakat, auf dem sie Rape is no resistance, also Vergewaltigung ist kein Widerstand, hatte sie in der einen Hand ein Plakat und in der anderen Hand das Foto, das Bild von der Getöteten, von der Entführten, von der Ermordeten, ja, und von der Vergewaltigten, so wie es aussieht, Chani Luk. Und man sieht auf den Bildern und auf den Videos, die kursieren, dass die FDP-Politikerin Caroline Preißler auf dieser Demonstration mindestens ein Dutzend Polizisten um sich herum hatte, in einer Art Ring, in einer Art Kreis um sie herum, um sie zu beschützen. Vor der Meute, vor dem Mob, vor den Demonstranten. Ja, warum? Was hat Caroline Preißler denn so Schlimmes getan? Sie sagt, Rape is no resistance. Was ist daran, warum fühlen sich die Leute auf dieser Kundgebung getriggert? Und ein Foto von Chani Luk, einer Deutsch-Israelin, die ermordet wurde, die entführt wurde, die vergewaltigt, warum triggert das die Leute auf diesen, ja, angeblichen, friedlichen Pro-Palästina-Kundgebungen? Und meine ganz klare Meinung dazu ist, weil es einem Großteil der Menschen auf diesen angeblich pro-palästinensischen Märschen nicht um pro-palästinensisch, sondern in erster Linie um anti-jüdisch, um anti-Israel und sogar um eine Terrorunterstützung der Hamas und des islamischen Dschihads und allem, die damit zu tun haben, geht. Und jeder, der irgendwie dagegen schwimmt, wie die FDP-Politikerin Caroline Preißler, läuft Gefahr, von ihnen natürlich angepöbelt zu werden und natürlich viel mehr. Nicht umsonst ein Dutzend Polizisten um sie herum. Es ist eine bittere Realität, mit der wir es zu tun haben, muss ich sagen, aber Kudos und Hut ab und großen Respekt. Caroline, wer weiß, vielleicht hörst du mir ja hier zu. Große Hochachtung vor deiner Aktion. Schade, dass du eine einzelne Löwin bist in dieser Meute von Wilden. Ja, wenn man sie anguckt, sie kommen einem wie Zombies vor, die wie Schafe irgendwie irgendwelchen komischen Ideen und Sprüchen hinterherrennen, wie blind fast schon. Es braucht mehr wie dich, liebe Caroline. Es braucht mehr wie dich. Und es braucht weniger Ratschläge von Menschen, die sich weniger auskennen oder die es angeblich gut meinen, aber dann mit bestimmten Behauptungen kommen und bestimmten Ansagen, die wirklich, aber wirklich wehtun. Und damit meine ich zum Beispiel das letzte Statement von der deutschen Außenministerin Baerbock, die ich ja hier in Israel mehrmals getroffen habe. Ich habe sie auch in Berlin getroffen. Wir hatten wirklich nette Gespräche, aber mir war von Anfang an klar, ja, wie soll ich sagen, ohne natürlich da mich zu weit aus dem Fenster zu hängen, mir war klar, dass es eventuell keine stabile, keine felsenfeste Situation ist mit der Außenministerin, sondern dass sie eventuell nach Wochen und Monaten eventuell sich anders äußern wird und dass der Fokus sich auch verlegen wird, während sie natürlich in den ersten Monaten auch immer wieder Geiselfamilien getroffen hat. Ich war selber dabei und habe gesehen, wie Familienmitglieder von Geiseln mit ihr gesprochen haben, ihr in die Augen geguckt haben. Ich habe gesehen, dass sie bestürzt war, dass es sie mitgenommen hat. Umso mehr enttäuscht mich ihr letztes Statement. Und das letzte Statement, das könnt ihr auch, ich denke, auf der Seite des Auswärtigen Amtes kurz nachlesen, ist wie folgt. Ich bin zutiefst besorgt über das aktuelle Vorgehen der israelischen Armee in Rafah. Die Menschen dort wissen weder ein noch aus und haben keine sicheren Orte mehr, an die sie fliehen können. Der Schutz der Zivilbevölkerung muss aber höchste Priorität haben. Das ist im Moment nicht zu erkennen. Das ist nicht nur fatal für die Menschen in Gaza, sondern auch für die Sicherheit Israels. Unsere Staatsräson bedeutet, für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Sie bedeutet auch, alles dafür zu tun, dass sich Israel in diesem Krieg nicht selbst verliert. Ich lasse das jetzt kurz wirken. Und jetzt würde ich gerne Satz für Satz dieses Statement besprechen, analysieren. Sie fängt an mit: Ich bin zutiefst besorgt über das aktuelle Vorgehen der israelischen Armee in Rafah. Ja, was denn? Was denn genau für ein Vorgehen? Man warnt die Menschen, man geht nur in den Ostteil von Rafah rein, man ist noch nicht mal im Zentrum von Rafah, man hat diese Aktion vor 4 Monaten schon angekündigt. Also was genau macht die israelische Armee dort in Ost-Rafah, was so besorgniserregend ist, außer Zivilisten zu warnen und auch israelische Soldaten zu Grabe zu tragen? Wie ich vorhin in diesem Podcast schon erwähnt habe, 2 Soldaten mindestens der Givati-Brigade in Rafah ermordet. Im nächsten Satz sagt sie, die Menschen dort wissen weder ein noch aus und haben keine sicheren Orte mehr, an die sie fliehen können. Ja, das ist Quatsch. Das ist absoluter Nonsens. Warum ist das Quatsch? Weil ich auch in diesem Podcast, wie ich in tausenden anderen Folgen schon erwähnt habe, wie eigentlich bekannt sein sollte, wenn man denn zuhören würde und wenn man denn wirklich sich interessieren würde oder wenn man ehrlich sein möchte, dann sollte man wissen, es gibt einen großen humanitären Ort, Al-Muazi. Seit 7 Monaten gibt es diesen Ort mittlerweile oder seit 6,5, wo dann die Menschen jederzeit hinfliehen hätten können und auch jetzt hinfliehen. Wie gesagt, zwischen 800.000 und 1 Million Menschen haben sich aus dem Raum Rafah wegbewegt, natürlich größtenteils in Richtung humanitäre Zone nach Al-Muazi. Also was soll das genau bedeuten? Sie wissen nicht, wohin. Natürlich wissen sie wohin. Sie bekommen es doch über Flyer, sie bekommen es über Anrufe, sie bekommen es über Voice Messages, sie bekommen es über die arabischen Medien, sie bekommen es über zig Kanäle zugespielt, wohin sie gehen sollten, um nicht in die Schusslinie zu geraten. Und im nächsten Satz sagt sie, der Schutz der Zivilbevölkerung muss aber höchste Priorität haben. Ja. Welche Armee auf dieser Welt hat jemals so viel für die Zivilbevölkerung auf der Gegenseite getan? Sagt ihr mir bitte, ich habe das vor kurzem natürlich auch in Berlin, im 6. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie, wo ich vor kurzem in Berlin war, wie ihr wisst, habe ich diese Frage auch dem Publikum gestellt. Ich habe gefragt, welche Armee der Welt in der Geschichte der Menschheit hat jemals mehrere 10 Millionen Voice Messages, Anrufe, Flyer und SMS an die Menschen auf der Gegenseite verschickt, um sie zu warnen. Weil wenn man sie warnt, warnt man doch auch den Feind, man warnt die Terroristen. Und das ist genau, was natürlich seit Monaten passiert. Welches andere Militär hat das jemals in dem Ausmaß getan? Und sie schreibt weiter, das ist im Moment nicht zu erkennen. Das ist nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, was sie erkennt, was sie nicht erkennt, was sie sieht, was sie nicht sieht. Keine Ahnung. Und dann schreibt sie weiter, das ist nicht nur fatal für die Menschen in Gaza, sondern auch für die Sicherheit Israels. Aha, jetzt wird's spannend. Jetzt will die deutsche Außenministerin Israel erklären, was für die Sicherheit Israels eventuell ein Problem sein könnte. Ja, das Vorgehen in Rafah könnte die Sicherheit Israels weiter gefährden. Statt eventuell, wenn man die Terroristen dort in die Knie zwingt, eventuell das Sicherheitsgefühl in Israel verstärken. Also Dinge scheinen auf den Kopf gestellt zu sein. Und jetzt kommt natürlich zum krönenden Abschluss das Folgende. Unsere Staatsräson bedeutet, für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Sie bedeutet auch, alles dafür zu tun, dass sich Israel in diesem Krieg nicht selbst verliert. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Es wirkt auf mich. Und nochmal, ich will niemanden auf die Füße treten. Ich will nicht beleidigend sein. Ich möchte das komplett, ja, so, wenn ihr so wollt, so entspannt und sympathisch wie möglich kommentieren, was die deutsche Außenministerin hier sagt. Sie sagt, die deutsche Staatsräson bedeutet auch, alles dafür zu tun, dass sich Israel in diesem Krieg nicht selbst verliert. Das klingt auf mich extrem überheblich. Und es tut weh. Es tut weh, weil das ist schon keine Kritik. Das ist keine Kritik, keine Kritik von Freunden. Und wisst ihr, was am allermeisten weh tut? Dass kein einziges Wort in ihrem Statement über die Geiseln, kein einziges Wort zu den Geiseln, nichts, null. Als gäbe es sie nicht. Es geht nur ums israelische Vorgehen. Und das ist genau wieder diese Täter-Opfer-Umkehr, diese ewige Ursache- und Wirkungsumkehr. Also man hat im Gefühl, dass Menschen einknicken, dass der Mob, dass der Hass, dass der Antisemitismus am Ende, dass all die Zombies, die laut grölen und schreien, dass Menschen dadurch beeinflusst werden und deshalb mitmachen und Ursache und Wirkung und Täter und Opfer irgendwann verschwimmen und man tatsächlich nicht mehr ein noch Ausweis. Eine Nachricht, die mich erreicht hat jetzt heute, wollte ich euch vorlesen, weil das zeigt, dass es zum Glück auch wie die Löwin, Caroline Preißler, die sich in die Demo gestellt hat, in die Kundgebung, gibt es auch Menschen, die sich nicht irgendwo auf Kundgebungen stellen, aber mir schreiben mit der folgenden Message. Lieber Arie, die Nachrichten im ZDF eben waren in der Verdrehung historischer Tatsachen eben wieder nicht zu überbieten. Es wurde so getan, dass die Gründung des Staates Israel am 14.05.48 eine angebliche Vertreibung der Palästinenser ausgelöst habe. Als Beispiel wurden die Kriege genannt, die daraufhin folgten. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass es immer die arabischen Staaten waren, die diese kriegerischen Auseinandersetzungen begannen. Mit keinem Wort wurden die israelischen Opfer dieser Kriege erwähnt. Stattdessen werden israelische Soldaten gezeigt, da an diesem palästinensischen Gedenktag einfach weiterkämpfen. Da kommt in mir richtig die Wut hoch. Wie kann man nur so einen journalistischen Müll verbreiten? Daher sind deine Podcasts wichtiger denn je. Denn so einen guten Einblick in die Dinge bekommt man sonst nur selten. Mach bitte weiter so. Wir stehen weiter hinter dir und deinem Land. Danke. Danke, dass es Menschen wie dich gibt, dass es Menschen wie Caroline gibt, dass es Menschen gibt, die das Herz und den Verstand am richtigen Ort, am richtigen Fleck haben. Danke, danke, danke. Bitte bleibt auch ihr tapfer. Und für all diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben, immerhin knapp 40 Minuten, wem von euch mein Podcast gefällt, wer mich unterstützen möchte, tatsächlich nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, gerne bitte meinen Podcast für diesen deutschen, für den diesjährigen deutschen Podcastpreis, für ihn voten. Er wurde nominiert in der Kategorie Beste Information. Ja, direkt Beste Information. Und das könnt ihr machen, indem ihr einfach auf Google kurz Deutscher Podcastpreis sucht. dann öffnet sich die Seite, dann geht ihr auf beste Information, in der Kategorie beste Information, direkt unter dem Buchstaben A findet ihr Arye Charus Shalikas Nahost Pulverfass. Das Voting wird morgen zu Ende sein, also heute der letzte Tag, und somit bedanke ich mich schon mal im Voraus für jeden von euch, der sich diese eine Minute nimmt, um mich zu unterstützen, um für diesen Podcast zu voten, der auch mir sehr am Herzen liegt. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.